Ich werde jetzt berichten über Serum-Metabolomics und besonders mit dem Impact auf das Outcome von Eierstockkrebspatientinnen. Ich muss gestehen, ich bin auch selbst seit ein paar Monaten im Metabolomics-Geschäft. Ich muss noch sehr viel lernen dazu, aber ich berichte Ihnen jetzt einmal kurz, was wir bisher gefunden haben, hauptsächlich die Zusammenhänge eben mit diesem Überleben der Patientinnen. Eierstockkrebs ist eine Erkrankung, die eine relativ schlechte Prognose hat, weil die Patienten relativ spät erkannt werden. Die meisten Fälle sind schon mit weit verbreiteten Tumorgeschehen im Peritoneum. Die Eierstockkrebspatientinnen sterben meistens nicht an Fernmetastasen, sondern an dem peritonealen Tumorwachstum. Das ist ungewöhnlich und anders als die meisten anderen epithelialen Karzinome, weil dort die Fernmetastasierung meistens das größere Problem für die Patienten darstellt. Das 5-Jahres-Überleben ist ungefähr 45% über alle Stages. Üblicherweise kommen die Patienten bereits mit einem relativ ausgebreiteten Tumor im Peritoneum und mit malignen Aszites. Die werden dann operiert, oft tumorfrei, bekommen eine Chemotherapie, aber fast alle davon bekommen einen Rückfall und relativ schnell werden die dann auf die Chemotherapie, die angewendet wird, hauptsächlich Platin und Taxan, resistent. Seit neuestem oder seit einigen Jahren werden die histologischen Typen nicht mehr rein nach Histologie eingeteilt, also Endometrioid, Mucinös, Clear Cell, serös, sondern eher nach dem Typ. Da gibt es eben die Low-Grade Serous und Low-Grade anderen Histologien und der Typ 2, die High-Grade Serous, die ungefähr 65% der Fälle ausmachen und wo man jetzt auch annimmt, dass sie nicht vom Ovar selbst entstehen, am Ovar selbst entstehen, sondern an der Tube und dann am Ovar primär dann das große Wachstum erst beginnt. Wir beschränken uns bei den meisten Analysen auf die High-Grade Serous-Patienten, die eben die Mehrheit der Patienten ausmacht und auch eine relativ schlechte Prognose haben. Wir haben mit Targeted Serum Metabolomics gemacht, mit Patienten und Kontrollen. Das ist eine Liquid-Chromatographie, massenspektroskopiebasierte Analyse mit einem Kit von der Firma Biocrates, der relativ standardisiert und mit relativ guten internen Standards versehen ist. Im Endeffekt messen wir 188 Metaboliten von fünf verschiedenen Klassen, Metabolitenklassen, 40 Acylcarnitine, ungefähr 42 Aminosäuren und biogene Amine, eine Summe aller Hexosen, 90 Phospholipide und 15 Sphingolipide. Und das ist eben im Institut für Analytik durchgeführt worden. Wir hatten 65 High-Grade Serous Ovarian Cancer Patients, 62 gesunde Kontrollen. Wir haben Serum, das bei der Diagnose, vor der OP und vor der Chemotherapie genommen wurde, unter normalen klinischen Routineprozedere. Und diese 120 Samples, ungefähr 127 Samples, wurden eben gemessen. Danach wurde eine Quality Control durchgeführt. Sechs Metaboliten waren entweder sehr häufig unter der Limit of Detection, wurden daher ausgeschlossen von der Analyse oder hatten andere Probleme in der Quality Control. Und die Daten wurden dann Log2 transformiert, um sie etwas normal verteilter zu machen. Und in Fällen, wo nur einzelne Fälle unter der Limit of Detection waren, wurden die mit diesem Wasser- oder BBS-Wert imputiert, damit wir wieder einen vollständigen Datensatz hatten. Unser erstes Interesse war, welche dieser Metaboliten korrelieren mit dem Outcome oder mit dem Overall Survival der Patienten. Und dafür haben wir eine relativ robuste nonparametrische Methode verwendet, um alle übrig gebliebenen Metaboliten, 182, eben mit diesen rechts zensierten Daten, also dem Overall Survival, zu korrelieren. Das, was man bei dieser Analyse rausbekommt, normalerweise, wenn sich nichts tut bei Metaboliten, müsste er an dieser Linie sich befinden und alle, die weiter unten sich befinden, sind negativ mit Outcome korreliert. Das heißt, wenn sie in geringerer Menge vorkommen, gibt es eine schlechtere Prognose der Patienten und diese Linie ist die Linie der Signifikanz. Wir haben eine False Discovery Rate auf 5% angenommen und alle, die grün sind signifikant mit dem Überleben der Patienten korreliert. In unserem Fall 53, aber im Wesentlichen sieht man, dass eigentlich kein einziges der Metabolit höher ist in denen, in den Patienten, die eine schlechtere Prognose haben, sondern alle niedriger. Und das ist halt einfach der mehr oder weniger willkürlich gewählte Cut, auf den man dann irgendwo setzen muss für die statistische Signifikanz. Interessant ist, dass dies von diesen 53 Metaboliten 43 Phospholipide waren von 90, also fast die Hälfte der Phospholipide waren betroffen. 5 Aminosäuren waren betroffen, 4 Sphingolipide und 1 biogenes Amin. Daher haben wir uns als erstes einmal natürlich auf die Phospholipide konzentriert. Phospholipide schauen üblicherweise so aus, sie sind Glycerophospholipide, da gibt es verschiedene Typen. Primär ist es ein dreiwertiger Alkohol, an der an zwei Stellen eine Fettsäure dranhängt, die vollständig gesättigt sein kann, die untere, oder auch ungesättigte Kohlenstoffverbindungen haben kann. Vollständig gesättigt oder einfach ungesättigt oder auch mehrfach ungesättigt. Und dann gibt es noch eine Phosphatgruppe und irgendeine weitere Gruppe, die kann unterschiedlich sein. Die häufigste sind die Phosphatidylcholine, da ist das Cholin-Gruppe angehängt. Und im Wesentlichen haben wir auch nur solche gemessen. Also diese 90 waren alles Phosphatidylcholine mit unterschiedlichen Kettenlängen und unterschiedlichen Sättigungsgraden in den Ketten. Wo kommen diese Phospholipide im Wesentlichen vor? Natürlich in den Zellmembranen, aber wir hatten ja Serum, also zellfreie Substanz des Bluts. Daher fallen die Zellen schon mal aus, von den, wo unsere Phospholipide sein können. Möglich sind natürlich noch diese Lipoproteine, High-Density-Lipoprotein, Low-Density-Lipoprotein, die alle diese Phospholipide auch an der äußeren Membran haben, um sie wasserlöslich zu machen. Und auch Exosomen. Exosomen haben auch eine Doppelmembran, genauso wie Zellen, und die wären noch vorhanden. Das war nämlich, ist uns bis jetzt noch nicht immer ganz klar, wo wir die Unterschiede eigentlich messen. Ob diese unterschiedliche Lipoproteine sind, ob es unterschiedliche Exosomen sind. Hier sieht man die Höhe von den 43 signifikanten Glycerophospholipiden in den Kontrollen, in den Kontrollpatienten und in Patienten, die ein relativ kurzes Überleben hatten, nämlich unter 3 Jahren, in Patienten, die ein relativ langes Überleben hatten, über 3 Jahren und Patienten, von denen wir es noch nicht wissen, weil das Follow-up genau in diesem Bereich dazwischen ist. Und man sieht, dass die Menge immer abnimmt. Also vorhin hatten wir nur gesehen, dass es eine Korrelation zwischen der Menge und dem Überleben gibt, aber es hätte sich genauso im Wesentlichen innerhalb dieses Bereichs abspielen können, aber es schaut so aus, dass wirklich die Menge abnimmt, diese Phospholipide. Und wie wir später sehen werden, weiter unten sind eher die Ungesättigten, die noch stärker abnehmen als die Gesättigten. Das werden wir in den nächsten Schritt sehen. Aber als ich schon vorhin zeigte, dass eigentlich viel mehr noch betroffen sind, nur nicht signifikant. Man kann auch alle 90 Phospholipide nehmen und sieht eine relativ ähnliche Kurve. Also es ist einfach eher willkürlich, wo man diesen Cut-off sieht. Im Wesentlichen sind alle Phospholipide betroffen. Interessant ist, dass man über alle 21 Aminosäuren keinen Unterschied sieht, obwohl 5 davon signifikant sind. Die würden natürlich dann eher dann hier liegen. Aber es ist nicht die Gruppe der Aminosäuren betroffen, sondern einzelne, aber es ist im Wesentlichen die Gruppe der Glycerophospholipide betroffen. Um für unsere Überlebensanalyse das Ganze etwas einfacher zu machen, haben wir aus diesen 43 signifikanten Glycerophospholipiden einen Prädiktor gemacht mit einer Methode, die nennt man Dimensionalitätsreduktion, also Prinzipiell-Komponentanalyse. Da erhält man dann einen einzelnen Wert, der dann für diese 43 Phospholipide steht. Und mit dieser Wert bedeutet, wenn er hoch ist, dass diese 43 Glycerophospholipide auch hoch sind und dass die Patienten eine gute Prognose haben. Und wenn dieser Wert niedrig ist, gibt es für die Patienten eine schlechte Prognose. Und diesen einzelnen Wert, den wir jetzt Prädiktor nennen, haben wir dann einmal korreliert mit typischen Laborparametern. Zum Beispiel Cholesterin, Triglyceriden, LDL und HDL, weil es ist ja die Möglichkeit, dass diese Phospholipide in diesen Partikeln transportiert werden und also eine hohe Korrelation mit diesen Partikeln zu finden sein wird, mit Albumin und einem klassischen allgemeinen Marker für Inflammatorik, dieses CRP, C-reaktives Protein. Und man sieht, dass das ist der Prädiktor, ein einzelner Wert. Hier sieht man jeweils die Korrelationen zum Beispiel mit Albumin. Hier ist der Korrelationskoeffizient und wenn es verschiedene Sternchen gibt, ist es verschieden stark signifikant. 3 Sterne bedeutet relativ hoch signifikant, 1 Stern ist nur 0,05 signifikant und ein Kreis ist nur, gibt es irgendwie einen Kreis, ist nicht signifikant, aber ein Trend. Aber man sieht, dass dieser Prädiktor am stärksten negativ mit dem CRP korreliert, also mit einem allgemeinen inflammatorischen Marker, relativ stark positiv mit Albumin korreliert und auch mit dem High-Density-Lipoprotein positiv korreliert und mit Gesamtcholesterin positiv korreliert und auch mit Low-Density-Protein. Also die Annahme, dass diese Lipoproteine mit dem Transport von diesen Phospholipiden etwas zu tun haben wird, ist sicher gegeben. Und dass es scheinbar indirekt mit einer allgemeinen Inflammatorik der Patienten korreliert. Die nächste Frage war, welche Glycerophospholipide sind betroffen? Im Wesentlichen kann man die einteilen in, es gibt verschiedene Verbindungen des Glycerins mit der Fettsäure. Es kann eine Ester- oder eine Ether-Verbindung sein. Typischerweise haben diese Phospholipide 2 Fettsäuren und meistens sind sie entweder beide Acyl-Acyl, also Ester-Verbindungen, oder eine davon kann auch eine Ether sein. Zweitens ist die Frage, wie lang sind die Fettsäuren? Die können zwischen 14 oder noch kürzer bis 30 oder noch länger sein. Die Messung ist im Wesentlichen ein bisschen eingeschränkt zwischen 15 oder 16 und 20, 21, 22. In dieser Grafik sieht man wieder hier alle die verschiedenen Phospholipide, die gemessen wurden. Hier diese Alkyl-Acyl und hier diese Acyl-Acyl, also wo zweimal eine Esterbindung ist. Und die Farbe kodiert ein wenig den Saturierungsgrad, also völlig gesättigte sind ein sehr helles Grau, das sieht man vielleicht nicht, und dreifach ungesättigte sind schwarz, und dann habe ich ähnliche Nomenklatur noch mit Rotstufen. Warum ich dann bei 3 mit schwarz aufgehört habe, war so, was wir nachher sehen werden, dass wirklich bis 3 Ungesättigkeit der Einfluss am stärksten war und die 4-, 5-, 6-fach Ungesättigten wieder zwar leicht erhöht zu den Gesättigten, aber nicht mehr ansteigend ist. Vielleicht zeige ich das vorher kurz, das sieht man vielleicht hier schön. Hier sieht man den Sättigungsgrad über die Phospholipide, wieder die Acyl-Acyl und die Alkyl-Acyl. Und man sieht, dass auf der Y-Achse ist der Einfluss aufs Überleben der Patienten. Desto höher der Wert, desto stärker ist der Einfluss, in dem Fall auf eine negative Prognose. Man sieht, dass die vollkommen Gesättigten den geringsten Einfluss haben und dann steigt das immer mehr an bis zur dreifachen Sättigung. Und hier sieht man auch den Prozentsatz der Phospholipide mit diesem Sättigungsgrad, die signifikant sind. Also in den völlig Ungesättigten sind nur 29% und 40% signifikant, aber in den dreifach Gesättigten sind es über 80% oder über 80%. Und die 4-, 5- und 6-fach Gesättigten sind wieder zwar etwas mehr als die Ungesättigten, aber nicht mehr diesem Trend der Sättigung folgen. Das verstehen wir zum Beispiel noch nicht wirklich, warum es genau bis zur Sättigung 3 einen relativ schönen Zusammenhang gibt und 4, 5, 6 dann wieder der Zusammenhang etwas verloren geht. Hier sieht man auf dieser Achse, diese Punkte hier sind alle mit einer Kettenlänge von 21, stimmt auch nicht ganz, sondern von 42 über beide. Es könnte auch sein, dass ein 19er und ein 23er dort ist und sind auch in Summe 42. Und hier sieht man den Sättigungsgrad kodiert und wenn es ein Quadrat ist, ist es signifikant und wenn es ein Kreis ist, ist es nicht signifikant. Was man hier nur sieht, ist, dass die wirklich signifikanten mit dem stärksten Einfluss aufs Überleben, den man auf der X-Achse sieht, sind die mittellangen, also so von 17 bis 20, eben 1-, 2-, 3-fach ungesättigt und auch vielleicht höher ungesättigten. Und genauso hier zwischen 16 und 19 sind die wirklich hochsignifikanten, es sind hier oben auch immer noch teilweise signifikant, aber die hellgrauen sind eher die mit dem geringeren Einfluss aufs Überleben. Jetzt kurz zu den Aminosäuren. Wie schon gesagt, von den 21 Aminosäuren waren 5 signifikant. 4 davon sind welche, die auch in Proteinen vorkommen und Citrullin. Citrullin ist eine Zwischenstufe des Harnstoffzyklus. Die 4 proteinogenen Aminosäuren waren Histidin, Lysin, Threonin und Tryptophan. Die Frage war gleich, haben die irgendetwas gemeinsam, diese 4 Aminosäuren? Daher haben wir alle möglichen Charaktereigenschaften von Aminosäuren, also ob sie geladen sind, ob sie hydrophob oder hydrophil sind, viele Parameter analysiert. Und im Wesentlichen ist eigentlich nur einer übrig geblieben, nämlich die essentiellen sind es. Alle vier sind essentiell, also von den neun essentiellen sind vier, die wir gefunden haben. Und die anderen nicht signifikanten sind meistens auch noch mit einem höheren Einfluss aufs Überleben als die nicht essentiellen. Nur Isoleucin komischerweise hat sogar einen negativen Einfluss, was auch eine essentielle Aminosäure ist. Also was man sagen kann, die essentiellen Aminosäuren sind es, die den stärksten Einfluss aufs Überleben der Patienten hatten. Und zwar wieder negativ. Wenn sie fehlen, haben die Patienten eine schlechtere Prognose. Und auch aus diesen fünf Aminosäuren, diesen vier Proteinogenen und dieses Citrullin, haben wir wieder einen Prädiktor gebastelt, der alleine wieder relativ stark das Outcome der Patienten vorhersagt. Aber wie wir sehen werden, nachher in der multiplen Regression, also wo man verschiedene Parameter gleichzeitig ansieht, nicht so stark ist wie die Phospholipide. Eben, jetzt haben wir zwei Prädiktoren, einen aus Phospholipiden, einen aus Aminosäuren, einmal 43 Phospholipide und einmal 5 Aminosäuren. Und die haben wir jetzt mit typischen klinischen Parametern der Eierstockkrebspatientinnen verglichen. Üblicherweise macht man Alter, FIGO ist das Stadium, wie weit der Tumor schon fortgeschritten ist. GRADE ist der Differenzierungsgrad. Wir hatten High-Grade Zeros, also Histologie kommt nicht mehr vor, weil wir eh nur seriöse hatten. GRADE gibt es nur mehr 2 und 3, die haben wir aber auch im Modell berücksichtigt. Und ein sehr starker Prädiktor ist üblicherweise, wie viel Resttumor nach der OP übrig bleibt. Das sind 4 ganz klassische Parameter, die man eben in diese Multiple-Cox-Regression reingibt. Zusätzlich haben wir all diese Laborparameter in die Cox-Regression, zwar nicht auf einmal, sondern hintereinander, weil man so viele Parameter in einer Cox-Regression mit nur 65% nicht verwenden soll. Und unsere 2 Prädiktoren. Und hier sieht man die Univariate, also jeweils den Einzeleinfluss der dann in Wirklichkeit üppig gebliebenen, die zumindest die 4 klassischen, Resttumor, Grade, FIGO, Age. Und überraschenderweise war LDL ein relativ starker Prädiktor, zwar univariat nicht signifikant, aber dann, wenn man sie gemeinsam mit den anderen übrig gebliebenen Prädiktoren in dem multiplen Cox-Regressionsmodell hatte, hochsignifikant. Und unser Prädiktor, wie schon gesagt, der Aminosäure-Prädiktor ist relativ früh aus diesem Modell rausgefallen, weil er keine zusätzliche Vorhersagekraft hatte. Im Endeffekt, in dieser Kohorte von 65 High-Grade Serous Ovarian Cancer Fällen, die alle schon ein spätes Stadium hatten, also schon FIGO 3 oder 4 waren, weil die FIGO 1 und 2 Fälle hätten allgemein immer eine viel bessere Prognose, dann nimmt man die üblicherweise aus dieser Analyse raus. Und das sind auch die häufigsten Fälle, also 60% kommen mit diesen FIGO 3 oder 4 Stadien bereits. Und wie man sieht, ist Alter, war bekanntermaßen im Oralkarzinom ein sehr starker Prädiktor, LDL ein sehr starker Prädiktor und unsere Phospholipide. Und interessanterweise eben die zwei unabhängig voneinander. Also keiner von diesen zwei schmeißt den anderen Prädiktor raus, sondern sie sind beide vorhanden und können sehr, sehr stark das Überleben vorhersagen. Hier sieht man dieses Modell, also das ist keine Kaplan-Meier-Kurve, sondern dieses Modell dargestellt in Überlebenskurven, aufgeteilt nach den Phospholipiden in 3 Gruppen, also in die mit dem geringsten Risiko und die mit dem größten Risiko. Und das ist eine wirklich relativ breite Spreizung für das, dass wir schon alle High-Grade Zeros FIGO 3-4 Patienten haben. Also es gibt Gruppen, die haben eine sehr schlechte Prognose und Gruppen, die haben eine sehr gute Prognose. Die sind jeweils Drittel der Patienten, also ungefähr 20 sind jeweils 20 Patienten, haben ungefähr in all diesen 3 Armen drinnen. Wichtig für solche Analysen ist immer, kann man das irgendwie validieren? Wir hatten Expressionsdaten von 165 weiteren Eierstockkrebspatientinnen, wo wir keine Metabolomics-Daten haben. Und wir hatten zu diesen 65 von den meisten auch Transkriptomdaten. Daher hatten wir von den 65, wo wir diesen Phospholipid-Prädiktor hatten, Gene gesucht, die damit positiv korrelieren und Gene, die damit negativ korrelieren. Und im Wesentlichen haben wir uns dann eine Gensignatur gebastelt aus den 50 am besten korrelierten Genen mit dem Prädiktor und mit den 50 am schlechtesten korrelierenden, sondern negativ am besten korrelierenden. Also 50 positiv korrelierende und 50 negativ korrelierende. Und die haben wir dann einfach wieder verrechnet, dass man einfach den Medianen von den 50 hochregulierten minus den Median der 50 downregulierten genommen haben. Und jetzt können wir in den 165 Samples, wo wir keine Metabolomics-Daten haben, relativ gut diesen Prädiktor nachbauen mit diesen 100 Genexpressionen. Wir erhalten dann wieder einen Prädiktor, das ist dann kein Metabolomics-Prädiktor, sondern ein Gensignaturprädiktor, wieder ein einzelner Wert, der aber sehr gut dieses Metabolom oder dieses Lipidom von diesen 43 Phospholipiden anzeigt. Und wir haben wieder eine Cox-Regression gemacht, wieder mit diesen gleichen typischen Parametern. LDL-Wert hatten wir auch nicht von diesen Patienten, daher fehlt das hier. Aber wir hatten wieder Age, Figure, Grade und Resttumor und diesen Genprädiktor, der eben, wie schon gesagt, diesen Phospholipid-Prädiktor relativ gut entsprechen sollte. Hier sieht man, da wir viel mehr Patienten hatten, auch wieder High-Grade-Zeros, Figure 3-4, dass alle diese Univariat, also alleine diese Prädiktoren wieder hochsignifikant sind und auch Multivariat alle im Modell bleiben und auch unser Prädiktor hochsignifikant ist. Also wenn wir wirklich diesen Einfluss auf das Überleben, zwar mit dem Umweg über die Genexpression, validieren können, einen völlig unabhängigen Datensatz. Hier sieht man wieder das Modell, aufgeteilt auf diese drei Arme, die zwar nicht mehr ganz so schön ist wie hier, aber das ist für eine Validierung normalerweise üblicherweise nicht wirklich zu erwarten. Und durch die Genexpression hat man natürlich auch wahrscheinlich etwas verloren. Also der ist nicht perfekt, der entspricht nicht perfekt diesen Metabolomwerten. Auch noch kurz, wir hatten, wie schon gesagt, Transkriptomdaten von diesen 65 Patienten, nicht von allen, aber von einigen davon. Und wir haben eben 822 Gene gefunden, die irgendwie signifikant mit diesem Phospholipid-Prädiktor korreliert waren. Davon waren 429 positiv korreliert und 393 negativ korreliert. Und interessant war, dass unter den positiv korrelierten die gesamte Atmungskette in den Mitochondrien betroffen war, also wirklich die Zytochromoxidase, die PC1-Komplex und fast alle, bis auf zwei, alle Histone. Die Expression der Histone war positiv korreliert zu unseren Glycerophospholipiden, bis auf zwei von den, glaube ich, mindestens 40 Genen, die es für die Histone gibt. Es gibt Untereinheiten und es gibt dann verschiedene Isotypen von den Untereinheiten. Fast alle waren positiv, nicht alle signifikant, aber fast alle positiv korreliert mit unserem Prädiktor. Und von den negativ korrelierten ist herausgestochen dieses Carbohydrat-Responsive-Element-Binding-Protein, das der Key-Regulator von der Glykolyse und von der Lipid-Neogenese ist. Jetzt kurz zu den Histonen. Das hat uns relativ überrascht. Dann haben wir ein bisschen in der Literatur gesucht, was Histone bedeuten, wenn die Expression, ich meine, man weiß, dass Histone natürlich modifiziert werden können, acetyliert und methyliert, die haben sehr starken Einfluss auf die Regulation der Genexpression, aber auch die Höhe der Expression ist bekannt, dass sie korreliert mit dem globalen Level der Gentranskription. Also nicht mit einzelnen Gengruppen, sondern alle Gene werden höher exprimiert, wenn weniger Histone da sind. Es gibt auch eine Erklärung dafür, Histone packen normalerweise die DNA relativ eng in diesen Nukleosomen ein. Und wenn weniger Histone da sind, sind die Nukleosomen nicht so dicht gepackt, fehlen einzelne hier und da. Und dann ist die Expression leichter, weil die Expression immer nur in einer offenen DNA stattfinden kann, nicht in einer vollkommen verpackten. Und dieser Effekt ist gezeigt worden schon in menschlichen Zellen und in Hefe, wo relativ viel dieser Forschung betrieben wird. Und es ist assoziiert auch mit Alter und Stress-Response. Wo bekannt ist, dass im Alter Zellen weniger Histone haben, daher die allgemeine Expression höher ist. Und wir hatten ja Transkriptomdaten von Next Generation Sequencing und aus diesen Daten kann man ein Maß kriegen, wie viel der Gene überhaupt exprimiert sind, indem man einfach schaut, wie viel der Gene überhaupt ein Signal geliefert haben. Es ist wie bei Proteomics, wie viele Peptide finde ich? So viele Proteine sind, nachdem wir alle unsere Samples ungefähr gleich tief sequenziert haben, sagt mir die Zahl aus, wie viel überhaupt ein Signal lieferten der Gene, etwas aus, wie viel der Gene überhaupt exprimiert sind. Und als zweites Maß hatten wir auch noch, es gibt auch Reads aus diesen Ergebnissen, die man nicht einem Gen zuordnen kann. Und auch diese Zahl der Reads sollte eigentlich mit der Expression von verschiedenen Transkripten korrelieren. Das zweite habe ich nicht gezeigt, aber das erste sieht man hier. Hier sieht man die Zahl der Gene, die nachweisbar sind. Und die korreliert negativ mit unserem Prädiktor und positiv mit den Histonen. Auch negativ mit den Histonen. Weil desto weniger Histone, desto mehr Gene sollen exprimiert sein. das war wirklich beeindruckend, dass scheinbar diese Phospholipide im Serum über die Histonexpression die Zelle entweder mehr oder weniger Transkripte zu finden sind. Das, was da jetzt zuerst ist, das kommt eh nachher noch, das ist natürlich die Frage. Kurze Zusammenfassung. Die Hälfte von allen Glycerophospholipiden, die wir gegessen haben, ungefähr die Hälfte, sind assoziiert mit dem Overall Survival in High-Grade Serous Ovarian Cancer, unabhängig von den anderen klinischen und auch Laborparametern, die wir zur Verfügung hatten. Und bis zur dreifachen Unsättigung ist der Einfluss immer stärker, und zwar hauptsächlich von Lipiden der mittleren Länge, die normalerweise auch die sind, die in den Zellmembranen sitzen. Also Zellmembranen haben üblicherweise sehr relativ stringent 18er Kettenlängen. Also es ist nicht unmöglich, dass die wirklich in den Exosomen sitzen. Zellen haben wir ja keine mehr. Exosomen sind kleine extrazelluläre Vesikel, die in großer Zahl im Serum rumschwimmen. Wir hatten dieser Einfluss dieser Phospholipide haben wir validiert über eine Gensignatur in einem unabhängigen Sample-Set. Die Phospholipide sind positiv korreliert mit der Atmungskette, was auch nicht ganz unlogisch ist, weil die Atmungskette natürlich Fettsäuren als Energiestoffträger, als Energie verwenden kann. Und es scheint so, dass wenn diese Phospholipide in den Patienten abnimmt, dass auch die Atmung in den Tumorzellen abnimmt. Weil sie eine Vermutung ist, dass sie eben diese Phospholipide verwenden können und wenn weniger vorhanden ist, eben weniger haben und daher auch weniger Atmung betreiben. Ganz logisch ist nicht. Man könnte auch vermuten, dass da irgendwie eine Konterregulation wäre und das eigentlich andersrum korreliert ist. Dann haben wir eine negative Korrelation mit einem Transkriptionsfaktor, der für die Glykolyse und für die De novo Neubildung der Fettsäuren und vorhanden ist, was natürlich wieder logisch ist. Wenn die Fettsäuren im Serum nicht vorhanden sind, dann macht sich der Tumor selbst. Und wir hatten eine negative Korrelation zu einer globalen Genexpression über die positive Korrelation zu Histonen. Also wenn viel Phospholipide da sind, sind auch viel Histone da und wenig Gene exprimiert. Interessant war auch, dass alle vier signifikant proteinogenen Aminosäuren essentielle waren, aber dass dieser Prädiktor aus den Aminosäuren schwächer ist als unsere Phospholipide. Und eine der Möglichkeiten ist, dass der Tumor, wenn er mehr dieser ungesättigten Fettsäuren, es kommt noch dazu, dass der Tumor seine Fettsäuren schwerer selbst umsättigen kann, oxidieren kann, weil oft Tumor hypoxisch ist, also wenig Sauerstoff vorhanden ist und die Desaturasen, besonders die brauchen Sauerstoff, um die gesättigten Fettsäuren zu ungesättigen zu machen, die er besonders benötigt. Und eine unserer Spekulationen ist eben, dass die Tumore, die das besser aus dem Serum, aus dem Blut aufnehmen können, die Phospholipide und die essentiellen Aminosäuren, eben stärker aggressiv zu dem Patienten sind und sich daher schneller umbringen können. Was wir auch noch interessant ist, ja, man könnte schon vermuten, dass die Kachexie, heute schon gehört, dass diese Patienten vielleicht von per se schon kachektischer wären. Wir hatten von diesen Patienten auch die Muskeldichte, was ein sehr gutes Maß für die Kachexie ist. Wir hatten aber nicht keinen signifikanten Zusammenhang mit unseren Phospholipiden bereits in dem Stadium, wo wir sie als Erstdiagnose gesehen hatten. Es kann natürlich sein, dass die Patienten, die Phospholipide gering haben, früher versterben, auch kachektischer werden im Verlauf des Prozesses. Das werden wir uns jetzt noch anschauen, das wird sehr interessant, aber initial war noch kein Unterschied zu sehen. Also entweder war der Vorgang, der, obwohl das nicht ganz glaubhaft ist, weil, wie schon gesagt, die Patienten relativ spät erkannt werden und meistens das Tumorgeschehen schon ein paar Jahre vor sich gegangen ist, aber wir sehen den Zusammenhang so noch nicht. Also so, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.